Ja, Ostersonntag. Heute feiern wir, dass Jesus, der als Toter ins Grab hineingelegt wurde, lebendig wieder da herausgekommen ist. Der Tod muss nicht das Ende sein, sondern kann der Anfang sein von unendlicher Herrlichkeit. Ich habe einfach, weil dieser Tag so gewaltig ist, habe ich zur offiziellen Titel der Predigt noch einen inoffiziellen dazugegeben. Ostern und das Grab war leer, das heißt, alles wird anders. Tod und Auferstehung sind im Zentrum des christlichen Glaubens. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube wertlos, für nichts. Natürlich, selbstverständlich, berichten alle vier Evangelien ausführlich vom Ostersonntag. Wenn man allerdings in die vier Evangelien hineinschaut, dann merkt man, da sind sehr viele Parallelen und es sind ein paar Dinge, wo man am Anfang ein bisschen Mühe hat, wie passt das zusammen? Ja, die Frage, wie kann denn das im Detail wirklich gewesen sein, die kann herausfordern. Wir werden heute die Schilderung vom Johannes anschauen, aus dem Johannesevangelium. Und ich werde ganz kurz auf die Unterschiede zwischen den Evangelien eingehen und deswegen auch die Einteilung, wenn das geht, genau. Das leere Grab als erster Punkt, die Verse Johannes 20, 1 bis 10, mit dem zwei, einmal betrachtet kurz in den vier Evangelien, einmal betrachtet im Johannes etwas intensiver. Dann das zweite, die Maria Magdalena begegnet Jesus, ein total dramatischer Bericht, intensiver Bericht. Und das dritte, wo Jesus der Maria Magdalena sagt, geh hin zu meinen Brüdern und so weiter. Ja, Johannes 20, ich lese die ersten beiden Verse. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders geliebt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Es ist sehr früh am Morgen. Alle vier Evangelien berichten das. Johannes sagt, es war noch finster. In einem anderen Evangelium steht, die Sonne ist gerade aufgegangen gewesen. Wir können also davon ausgehen, Maria Magdalena geht los in der Früh, wenn es noch finster ist. Und wenn sie dann zum Grab kommt, ist die Sonne gerade so da. Ja, auf jeden Fall zeigt diese frühe Morgenstunde, das, was sie jetzt, dass sie zum Grab geht, das ist das Wichtigste für den Tag. Das muss als erstes passieren. Ja, wir kommen dann noch zu Maria später. Wer geht da zum Grab? Da steht Maria Magdalena, ging zum Grab. Aber die anderen Evangelien berichten ein bisschen was anderes. Johannes erwähnt eben nur die Maria, Matthäus erwähnt noch eine zweite Maria, Lukas erwähnt drei Namen und sagt, und noch ein paar mehr Frauen. Es waren also mindestens fünf Frauen, die zum Grab gegangen sind, die sich offensichtlich abgesprochen hatten und gemeinsam zum Grab gegangen sind. Wahrscheinlich waren es mehr als fünf Frauen. Ja. Am Karfreitag hatten sie keine Zeit, keine Möglichkeit gehabt, den Leichnam Jesu einzubalsamieren. Aber das musste geschehen. Und jetzt ergreifen sie die allererste Möglichkeit und gehen los. Ganz früh, als allererstes, das ist das Wichtigste jetzt, bei der ersten Gelegenheit. Warum, sagt Johannes, redet Johannes nur von der Maria Magdalena und die anderen reden von mehreren Frauen? Ja, man könnte den Verdacht haben, dass Johannes sich irgendwie geirrt hat. Hat er nicht. Vielleicht können wir da die Folie noch einmal einblenden. Da steht nämlich im Vers 2, wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Die Maria Magdalena sagt, wir Frauen wissen nicht, wohin sie gelegt haben. Das heißt, Johannes weiß schon, da waren mehrere Frauen. Er erwähnt aber nur Maria Magdalena. Er konzentriert sich auf sie. Aber er verschweigt nicht, dass da mehrere Frauen waren. Offensichtlich setzen die verschiedenen Evangelien verschiedene Schwerpunkte und so erzählen sie teilweise unterschiedliche Dinge. Und der Johannes sagt, redet dann eben nur von der Maria Magdalena, obwohl da offensichtlich mehr Frauen waren. Mir hat es auch geholfen, mit diesen scheinbaren Widersprüchen umzugehen, mir zu überlegen, wahrscheinlich waren die Frauen nicht immer gemeinsam, sondern haben sich teilweise vielleicht getrennt und haben dann auch unterschiedliche Dinge erlebt. Ja, diese Unterschiede zeigen aber auch etwas anderes deutlich. Die vier Evangelisten haben nicht voneinander abgeschrieben. Jeder hat seinen Bericht verfasst. Und ich habe mal von einem Historiker, der vom Beruf her Historiker ist, und der hat ein Buch geschrieben, wie forschen Historiker? Und sie vergleichen verschiedene Quellen. Ja? Und wenn ich verschiedene Quellen habe und alle sagen dasselbe, dann ist es so. Und da haben wir vier Quellen. Vier unabhängige Quellen und so ist aus historischer Forschungssicht überhaupt kein Zweifel daran, dass das wirklich wahr ist. Ja, gerade die etwas unterschiedlichen Berichte sind ein Hinweis darauf. Johannes konzentriert sich auf vier Personen eigentlich. Die Maria Magdalena, den Petrus, den Johannes selbst und Jesus. Kommt noch der Engel vor, aber der spielt eigentlich eine ganz untergeordnete Rolle. Vielleicht noch kurz zu dem, was gleich ist. Es war früh in den vier Evangelien, es war ganz früh am Morgen. Das Grab war definitiv leer. Keiner hat irgendeinen Zweifel daran. Die ersten, die zum Grab kamen, waren bei allen vier Evangelien die Frauen. Auch die ersten, die Jesus gesehen haben, beziehungsweise die Engel gesehen haben, waren Frauen. Die Auferstehung wurde von niemandem herbeigesehnt oder erwartet. Das war total überraschend. Wir werden das dann beim Johannes auch noch sehen. Und noch was. Das eigentliche Auferstehungsgeschehen wird von keinem berichtet. Ja, stellt euch vor, wir müssten einen Film machen über die Auferstehung. Das wäre doch cool, oder? Wenn sich da dieser eingebundene Leichnam plötzlich anfängt zu bewegen oder was. Da könnte man sich ganz tolle Dinge ausdenken. Passiert nicht. Es ist einfach ein ganz nüchterner Tatsachenbericht. Bei der Auferstehung selbst war niemand dabei. Und so wird das einfach nur der Auferstandene dann beschrieben. Ja. Offensichtlich ist es ein Tatsachenbericht. Ja, und jetzt zum Text vom Johannes. Das leere Grab. Maria Magdalena kommt vermutlich eben mit anderen Frauen in der Früh zum Grab und bemerkt, der Stein ist vom Grab weggerollt. Das waren ja solche Felsengräber und man hat die verschlossen mit großen Steinen. Und sie merkt, oh, der ist weggerollt. Es steht nicht da, aber vermutlich schaut sie kurz hinein, sieht, da ist kein Leichnam drin. Dreht um und rennt zurück in die Stadt und sagt, rennt dorthin, wo sie wusste, dass der Petrus und der Johannes sind und sagt, sie haben den Herrn weggenommen. So. Mit dem Dingsel da kommen wir nicht zusammen. Und was dann geschieht eben, lesen wir im Vers 3 bis 5. Sofort machten sich Petrus und die anderen Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leichenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Petrus und Johannes rennen los, so schnell sie können. Der Johannes ist der Jüngere, der kann ein bisschen flotter und ist als erster am Grab. Ja. Und er beugt sich, um ins Grab hineinzuschauen, sieht die Leichentücher, aber keine Leiche. Er geht nicht hinein, vielleicht ist ihm die Sache unheimlich, keine Ahnung. Er geht auf jeden Fall nicht hinein. Er wartet, bis der Petrus keuchend daherkommt. Der Petrus, typisch Petrus, müssen wir weiterlesen. Vers 6. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in das Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man den Kopf um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Ja, Petrus geht hinein, so wie er ist. Er hat keine Angst, immer drauf los, wie wir das auch in anderen Stellen von ihm sehen. Und er sieht die Tücher, mit denen der Leichnam eingewickelt war, die liegen da, fein zusammengelegt. Das ist komisch, oder? Ich meine, wer würde den Leichnam auswickeln, wenn er den stiehlt? Das macht keinen Sinn. Überhaupt, wenn ich Grabräuber bin, dann schaue ich, dass ich möglichst schnell wieder wegkomme. Ja. Und dann fällt ihm noch was auf. Die Tücher, in denen der Körper eingewickelt war, liegen an einer Stelle. Und das Tuch, das man über den Kopf gewickelt hatte, das lag woanders. Alles fein säuberlich zusammengeräumt. Jetzt kommt auch Johannes hinein. Und die beiden werden offensichtlich nachdenklich. Was ist da passiert? Grabräuber, die würden ja den Leichnam nicht auswickeln. Das kostet nur Zeit und wozu? Ja. Und alles zusammenräumen, wenn Räuber da waren? Nein, Räuber räumen nicht fein säuberlich zusammen. Die schauen, dass sie wieder wegkommen. Sie stehen da und denken nach, was ist da los? Das Ergebnis ihres Nachdenkens steht ganz kurz da. Johannes sah und glaubte. Ob Petrus auch glaubte, steht nicht da. Und was Johannes genau glaubte, steht auch nicht da. In einem Kommentar habe ich gelesen, das weiß wahrscheinlich nur Gott und Johannes selber. Aber es muss irgendwie so in die Richtung gewesen sein, Jesus ist wirklich auferstanden, oder? Das legt zumindest der Vers 9 nahe. Aber da steht auch, das verstanden sie damals noch nicht, diesen Vers 9. Auf jeden Fall ist es nicht so ein Glaube, dass sie sagen, boah, der ist echt auferstanden. Wow! Und dann würden sie ja anfangen, irgendwie ihrer Freude, Begeisterung, Ausdruck zu erwecken. Nein, das tun sie nicht. Sie lassen die heulende Maria vor dem Grab stehen und gehen heim und diskutieren ganz sicher. Was ist denn da passiert? Das Grab ist leer und es können eigentlich keine Grabräuber gewesen sein. Das ist alles, was wir da sehen. Das macht ja keinen Sinn. Aber wie kann es dann sein, dass der Leichnam weg ist? Eigentlich bleibt nur die Erklärung, dass der wirklich auferstanden ist. Aber wie kann einer, der so zerschunden ist, auferstehen? Der so gemartert worden ist? Das ist unmöglich, oder? Ja. Ich denke, ungefähr so gehen sie nach Hause. Das letzte habe ich erfunden, gell? Das seht ihr, das steht nicht direkt drin. Aber ich denke, dass sie so nach Hause gehen. Lesen wir weiter. In Vers 11, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Maria ist wieder da. Wahrscheinlich ist sie nicht so schnell gelaufen wie die beiden Männer. Aber Maria Magdalena, Jesus hatte 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. 7 Dämonen in dir, die machen dir das Leben wirklich zur Hölle. Jesus hatte sie befreit davon, hatte sie in ein völlig neues Leben ohne diese Dämonen hineingeführt. Sie war begeistert von Jesus. Sie kann nicht woanders sein als jetzt da am Grab und heulen. Nicht einmal einbalsamieren darf ich ihn. Sie ist völlig fix und fertig. Dieser Jesus ist tot. Und jetzt haben sie auch noch den Leichnam gestohlen. Dann beugt sie sich wieder vor, wieder einmal wahrscheinlich, und schaut wieder hinein in das Grab. Und plötzlich ist da was anders. Da sind 2 Engel. Und die reden sie an, warum weinst du, liebe Frau? Johannes erzählt uns nichts vom Erschrecken der Maria, dass da plötzlich 2 Engel sind. Das ist ihm nicht wichtig. Er erzählt auch nicht von dem Gespräch, das sich offensichtlich zwischen Maria und den Engeln entspannt. Er sagt nur, dass Maria sagt, sie haben den Leichnam meines Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das heißt, Maria ist zu diesem Zeitpunkt noch immer total hundertprozentig überzeugt, Jesus ist tot und der Leichnam ist irgendwo geflattert worden. Sie kann nichts anderes denken. Ja, und dann lesen wir weiter, 14. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn und erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabboni. Das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen, respektive aramäischen Ausdruck. Ja. Wen suchst du? Warum weinst du? Hast du ihn weggetragen? Bitte sag mir das. Bitte sag mir das. Sie denkt, es ist der Gärtner. Aber es ist der auferstandene Jesus, der hinter ihr steht. Und Jesus redet sie nochmals an, indem er nur ihren Namen sagt. Und wir wissen nicht genau, wie er das betont hat, gell? Aber ich stelle mir vor, dass er es genauso betont hat, wie er sonst immer, solange er gelebt hat, wie sie miteinander geredet haben. Maria, Maria, Maria. Und dann erkennt sie ihn. Ich weiß nicht, geht's euch auch manchmal so? Jetzt überhaupt mit den Masken. Ich sehe irgendjemanden, gell? Dann sehe ich die Augen und sehe nur das halbe Gesicht, weil der ist hinter der Maske. Und dann denke ich mir, wer ist denn das? Ja, ich glaube, ich kenne den. Wer ist denn das? Aber ich weiß nicht wer. Und dann höre ich die Stimme. Und dann weiß ich, ah! Und ich denke, so ist es Maria auch gegangen. Sie hört noch einmal die Stimme. Jesus. Rabboni. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was da passiert ist. Alles ist schlagartig anders, oder? Maria hat nicht verstanden, wie genau Jesus auferstanden ist. Sie hat nicht verstanden, wie er aus dem Grab herausgekommen ist. Aber das ist alles egal. Er ist da, er lebt. Punkt. Die Verzweiflung, die Tränen, alles, puff, weg, oder? Und eine tiefe Begeisterung und Freude muss sie erfüllt haben. Es steht zwar nicht da, aber davon können wir ausgehen. Ich erzähle euch eine Geschichte, die sicher 100.000 Mal jetzt passiert ist, aber für mich ist es nicht 100.000 Mal, weil es betrifft meine Eltern. Meine Eltern haben während des Zweiten Weltkrieges geheiratet und gegen Ende des Jahres 1944 sollte das erste Kind auf die Welt kommen. Mein Vater hatte sich Urlaub von der Front genommen und um dabei zu sein, wenn meine älteste Tochter geboren wird. Das haben sie irgendwie nicht ganz richtig berechnet. Auf jeden Fall, mein Vater musste wieder einrücken, bevor meine Schwester geboren wurde. Die wurde dann geboren. Mein Vater wurde dann relativ bald danach sehr schwer verletzt. Und er kam in ein Lazarett, ich glaube so in der Gegend von Dänemark irgendwo, und dort kam er dann auch in Kriegsgefangenschaft. Im Herbst 1945 konnte er dann aus diesem Lazarett weg und hat sich dann irgendwie durchgeschlagen in die Obersteiermark, wo meine Mutter damals war. Die letzten Kilometer musste er zu Fuß gehen, das heißt, zu Fuß ging nicht. Die Beine waren noch immer unbrauchbar, das heißt, er ist auf Krücken dahingegangen. Und ich weiß nicht, wie das dann genau war, gell? Aber leider habe ich meine Eltern nie gefragt. Aber ich stelle mir vor, irgendwann, er konnte meine Mutter nicht erreichen damals, gell? Es gab kein Handy und so weiter. Meine Mutter wusste, er lebt, aber mehr wusste sie nicht. Ob er kommt, wann er kommt, wie er kommt, wusste sie alles nicht. Und dann steht er plötzlich in der Tür. Und das ist für mich so ein Augenblick, wo ich mir denke, wie sie ihn sieht, denke ich mir, boah, da steht ihr Mann, zerlumpt und auf Krücken, aber ihr Mann ist da. Ich denke mir, sie schreit auf und geht auf ihn und umarmt ihn. Und ich denke, Maria ist es genauso gegangen. Jesus ist auferstanden. Schlagartig ist alles anders, wenn Jesus auferstanden ist und lebt. Wie ist es bei uns? Ist es für uns auch anders, dass durch Jesu Auferstehung? Was ist eigentlich anders? Und dazu möchten wir die letzten Verse anschauen. Okay, 17 und 18. Jesus sagt zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Dieser Vers 17, den finde ich einfach unglaublich. Und mir kommt vor, Jesus sagt zu ihr, Maria, du hast kapiert, ich bin auferstanden. Das ist super, das ist toll. Aber ich muss dir jetzt noch ein paar Dinge sagen. Die gehören da dazu, zur Auferstehung. Und ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt. Doch, da ist es. Drei Dinge, sagt er ihr. Halt mich nicht fest, Maria. Ich, Jesus, muss zum Vater gehen. Das Zweite, Jesu Vater ist unser Vater, sagt er. Ja? Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und dann das Dritte, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und die drei Dinge wollen wir uns kurz anschauen. Halt mich nicht fest oder rühr mich nicht an. Die erste Konsequenz, das ist der Auferstehung. Eigentlich, ja. Warum sagt Jesus das? Das klingt ein bisschen schroff, oder? Matthäus 28, 19 erzählt uns, dass Maria auf ihn zustürzt und seine Füße umfasst. Und Jesus sagt, halt mich nicht fest. Irgendwie klingt nicht so toll, oder? Warum sagt er das? Man könnte vermuten, dass Jesus jetzt so eine Art Geist ist, den man nicht mehr angreifen kann und deswegen sagt, weg, 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 Maria. Aber nein, das ist es nicht. Ein bisschen später lesen wir davon, dass Jesus dem Thomas sagt, komm her, Thomas, greif meine Hände an, schau in meine Wunden, da sind die Wunden. Jesus ist angreifbar, man konnte ihn begreifen. Ja? Das ist nicht der Grund. Ich denke, der Grund ist ein anderer. Ich denke, Jesus meint Folgendes: Maria, ich muss zurück zum Vater. Es wäre nicht gut, wenn ich bei euch bleibe. Denn sonst kommt der Heilige Geist nicht. Jesus hat das ja in Johannes 16, Vers 7 schon gesagt. Es ist gut für euch, wenn ich gehe, denn dann schicke ich euch den Beistand. Mit anderen Worten, Jesus, der Auferstandene, geht zurück in den Himmel und schickt stattdessen den Heiligen Geist zu uns. Und der Heilige Geist wohnt dann in jedem, der an Jesus glaubt. Und ja, solange Jesus auf der Erde ist, war das Nächste, was wir tun konnten, war neben ihm sein oder was die Leute tun konnten. Jetzt, wenn der Heilige Geist da ist, der kann in uns wohnen. Die Beziehung wird intensiver, oder? Zumindest ist das eine Möglichkeit. Die Auferstehung ändert auch da alles. Die Beziehung wird intensiver. Aber dazu muss Jesus zum Vater gehen und den Heiligen Geist schicken. Und deswegen, Maria, halt mich nicht fest. Die zweite Konsequenz: Jesus nennt sich unser Bruder. Wir haben denselben Vater. Und er betont es zweimal. Ich gehe zu meinem, Brüdern und ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Dass da steht, zu meinem Vater und zu eurem Vater, heißt ganz klar, das geht nicht nur jetzt um die 11 Apostel. Maria ist zumindest eingeschlossen und letztlich sind alle eingeschlossen, die an Jesus glauben. Und was mich da, in Johannes 15, Vers 15 hat Jesus die Jünger seine Freunde genannt. Johannes 15, Vers 15 ist im Rahmen des Abendmahls, des letzten Abendmahls, ist ja genau 3 Tage her. Wie mutieren die Jünger von Freunden zu Brüdern? Was haben sie geleistet da in diesen 3 Tagen? Wir wissen es, sie haben gar nichts geleistet. Sie haben gesagt, ja, wir beten für dich. Nein, haben sie nicht, sind eingeschlafen. Wie dann Jesus gefangen genommen worden ist, haben sie erst noch ein bisschen gekämpft, aber dann sind sie davon gelaufen. Petrus hat sogar gesagt, den kenne ich überhaupt nicht. Da ist nichts, oder? Gar nichts haben sie geleistet in den 3 Tagen. Und Jesus sagt, geh hin zu meinen Brüdern. Warum kann er das sagen? Wir wissen es, weil Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, auch für die Sünden der Jünger, und sie so Kinder Gottes werden können, weil Jesus ihnen Vergebung am Kreuz erkauft hat. Deshalb werden sie zu Brüdern. Absolut ohne eigene Leistung werden sie von Freunden zu Brüdern. Brüdern Jesu mit demselben Vater. Es ist allein Jesu Werk am Kreuz. Alles wird anders durch Jesu Auferstehung, oder? Was mir ganz wichtig ist, Jesus sagt das. Paulus ist sich bewusst, dass er Bruder Jesu ist. Das sagt er auch in Römer 8, 29. Aber er bezeichnet sich nie so. Ja, er sagt immer Knecht oder mein Herr. Aber der, der das Universum geschaffen hat, der sagt zu dir, zu mir, Bruder, Schwester, wenn wir ihm vertrauen. Ja, das ist irgendwie jenseits unseres Verstehens, oder? Die mich kennen, wissen, dass ich 5 Kinder habe. Als Vater war eines meiner Erziehungsprinzipien, ich möchte meine Kinder alle gleich lieben. Das war manchmal sehr herausfordernd. Und ich habe es auch nicht immer geschafft. Aber, weil für mich war das wichtig, in der Bibel gibt es so viele Beispiele, wie das schief geht, wenn es in Familien ein Lieblingskind gibt. Ja. Aber könnte es sein, Gott ist ein vollkommener Vater, könnte es sein, dass Gott, der Vater, dich und mich gleich liebt wie Jesus? Das ist irgendwie für mich ein ganz, ganz starker Gedanke, oder? Und ich weiß nicht, ob wir den überhaupt zu denken wagen. Alles wird anders, wenn wir das denken, oder? Noch was. Wenn Bruder Jesu, dann auch Miterbe, oder? Mit Jesus. Alle Kinder erben ihren Anteil. Wie meine erste Frau gestorben ist, haben meine Kinder, ihre Kinder, einen Teil geerbt. Ja, ist so. Römer 8, 17 drückt das explizit aus. Wir sind Erben mit Jesus. Offenbarung 3, 21 sagt sogar, dass es so weit geht, dass wir mit Jesus am Thron sitzen werden. Schon unglaublich, was durch die Auferstehung alles besiegelt wird, oder? Soweit zum Bruder und gleichen Vater. Und der dritte Aspekt, mein Gott und euer Gott, steht hier. Und dass er, Jesus, zu diesem Gott zurückgehört. Derselbe Gott, der Jesus mit seiner Macht aus dem Tod herausgeholt hat, ist auch der Gott aller derer, die an Jesus glauben. Er wird auch uns aus dem nicht im Grab lassen. Das hat der Stefan schon gesagt. Und Jesus ist jetzt mit diesem Gott Vater. Wir haben also Jesus, der sich unser Bruder nennt und der weiß, wie es ist, Mensch zu sein bei Gott. Unser Gott ist nicht unendlich fern. Er versteht uns. Der allmächtige Gott mit Jesus an seiner Seite ist für uns. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8, 31. Alles wird anders durch die Auferstehung. Ja, ich hoffe, ihr habt... Nein, ich muss das noch. Gebt mir noch ein paar Minuten. Es tut mir leid. Könnt ihr noch oder nicht? Oder soll ich auch? Ja. Ja. Ich möchte noch auf eines was. Ist das alles nur Theorie? Ist das alles nur Hirngespinst? Oder hat das Auswirkungen? Philipper 3,10, ja, sagt Paulus, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Paulus will Jesus immer besser kennenlernen. Dazu will er einerseits diese Auferstehungskraft an sich selbst erleben und andererseits auch an Jesu Leiden teilhaben. Das ist ein Paket. Auferstehungskraft. Paulus rechnet offensichtlich ganz fix damit, dass er auferweckt werden wird. Zu sterben, aber dann wie Jesus ewig zu leben. So wie Gott Jesus auferweckt hat, wird er auch seine anderen Kinder auferwecken. Auch seine Söhne und Töchter hier im Raum. Es ist schon, ja, wir sagen das so oft, aber sich das zu überlegen. Wir werden auferweckt werden. Ich werde auferweckt werden. Du wirst auferweckt werden. Ist unglaublich, oder? Paulus ist davon überzeugt. Toto ist ein Stachel, haben wir letzten Sonntag gehört. Aber dieses sich ausstrecken nach dem Erleben der Auferstehungskraft könnte es auch etwas mit dem Leben jetzt zu tun haben. Mit unserem Alltag. Diese Auferstehungskraft mit dem Kampf gegen die Lieblingssünde zum Beispiel oder mit der Furcht, die wir überwinden können. Vielleicht sogar mit Machttaten, die durch Jesus, durch seinen Geist und durch uns bewirkt werden. Mit dem Heiligen Geist kommt Gottes Kraft in uns hinein. Die wirken zu lassen, danach dürfen wir uns ausstrecken. So wie Paulus es tat. Alles wird anders. Aber zu diesem Ausstrecken nach der Auferstehungskraft kommt bei Paulus noch die zweite Seite. Paulus streckt sich auch danach aus, Jesus in seinem Leiden ähnlicher zu werden. Bis ins Sterben hinein ähnlich zu werden. Das ist keine Leidensverliebtheit, sondern das ist einfach, er möchte Jesus ähnlicher werden. Ja? Kombination Auferstehungskraft und Leiden, die finden wir auch in den beiden anderen Stellen, die ich vorhin vorgelesen habe, Römer 8, 17 und Offenbarung 3, 21. Die Auferstehungskraft ist nicht eine Kraft, die uns ermöglicht, alle anderen niederzumähen, sondern ich denke, sie ermöglicht uns, einander und andere Menschen zu lieben. Und eben nicht zurückzuschlagen. Und damit ist Leiden verbunden. Maria, geh hin zu meinen Brüdern. Sag ihnen, ich bin auferstanden. Vom ersten Moment an, wo Maria merkt, Jesus ist auferstanden, kriegt sie den Auftrag, geh, sag's weiter. Und wir müssen es uns immer wieder einander sagen und uns ermutigen, wenn es vielleicht gerade schwierig ist, aber wir dürfen es auch hinaussagen. Den Menschen, die keine Ahnung haben davon. Christus ist auferstanden. Und er hat versprochen, uns nicht allein zu lassen. Amen.